Geopolitik ist das Stichwort der heutigen Ausgabe von NuVisio News. Und wer wäre besser geeignet als unser heutiger Gesprächspartner Thomas Röper aus der Sendung Tacheles? Deswegen auch Robert Stein ist auch mit dabei. Deswegen heute eine NuVisio News Mini Barcode Ausgabe mit Röper und Stein. Jetzt geht's los. Ja, schön, dass ihr beide hier jetzt in dieser NuVisio News-Sendung mitwirken wollt. Wir haben auch wieder viele spannende Themen vorbereitet und wir steigen auch gleich mal ein. Ihr habt ein Interview bei Steinzeit gemacht, nämlich zum Thema Ukraine-Skandal. Da gab es ja eine ganze Menge zu sagen. Worüber habt ihr da konkret gesprochen?
Über den Irrsinn, der da läuft eigentlich, ja. Also das kann man gar nicht anders bezeichnen als Irrsinn. Wenn man also die Fakten so komplett auf den Kopf stellt, wenn man also Ursache und Wirkung komplett verdreht, dann ist das eigentlich die richtige Beschreibung für das, was in der Ukraine-Berichterstattung momentan abgeht. Ja? Und Thomas, du hast es ja oft in deinen Beiträgen auch analysiert und aufgezeigt und nicht nur du, sondern auch viele andere. Und das scheint nicht aufzuhören. Also egal, wie lange wir uns da schon drüber unterhalten, das wird immer noch bizarrer und noch schlimmer für die Menschen in der Ukraine vor allem, weil die geht es mir eigentlich am meisten dabei. Weil die können am wenigsten dafür eigentlich, oder?
Ja, zumal jetzt die Ukraine ja auch wirklich unter die Räder der amerikanischen Innenpolitik kommt. Also das ganze Land leidet unter diesem Ukraine-Skandal, der ja nicht in Wirklichkeit kein Trump-Skandal ist, weil der angeblich auf irgendwen Druck gemacht haben soll, sondern es ist ja tatsächlich ein Skandal, der damit zusammenhängt, dass Biden seinem Sohn dort einen sehr lukrativen Job besorgt hat, der aufgrund diverser Fakten, die wir da heute aufgezählt haben, aufgezeigt haben, wirklich nach Korruption stinkt. Und wenn Trump danach fragt, dann ist er der Böse. Also es ist völlig verdreht und ich finde es immer spannend, wenn die deutschen Medien dann darüber überhaupt nicht berichten, sondern dann irgendwelche emotionalen Berichterstattungen machen darüber, dass Trump irgendwelche Zeugen beschimpft auf Twitter. Das hat mit der Sache jetzt nicht so schrecklich viel zu tun, aber so wird abgelenkt. Das hat wirklich System.
Ja, ihr habt darüber ein ganzes Gespräch geführt bei Steinzeit und genau da schauen wir jetzt mal rein im Gespräch mit Robert Stein, Thomas Röber.
Also eigentlich ist Ukraine Gate ja kein neuer Skandal. Das ist ja nur Teil 2 von Russia Gate.
Ja.
Denn wenn man reinguckt und die ganzen Worthülsen, die uns die Medien liefern, mal wegnimmt und tatsächlich in die Fakten guckt, dann geht es bei Ukraine Gate um was? Biden soll angeblich in der Ukraine korrupt gewesen sein.
Der Vizepräsident, der
Er,
ehemalige.
vor allem auch sein Sohn.
Ja,
So.
ja.
Also die beiden zusammen, Familie. Trump will das aufklären. Und außerdem geht es um den Server der Demokratischen Partei 2016. Das heißt, im Grunde sind all die Fragen, um die sich Ukraine Gate dreht, wenn man jetzt mal weggeht von der Idee, dass Trump Druck gemacht haben soll auf Zelensky. Ja, also fangen wir oben an. Trump soll Druck gemacht haben auf Zelensky. Warum? Und wenn man dann fragt, warum, dann sind das alles Russia-Gate-Fragen. Also, was ist passiert? Kurz die Chronologie. 2016 oder noch 2015 hat die Demokratische Partei im Vorwahlkampf Clinton regelwidrig unterstützt, damit nicht Sanders Präsidentschaftskandidat wird. Das ist rausgekommen, weil zuerst eine Washingtoner Seite und dann WikiLeaks die E-Mails veröffentlicht haben, die irgendeiner vom Server der Demokraten geklaut hat.
Die internen Mails der
Tausende
Demokraten.
Interne Mails, die ganz klar belegt haben, die Demokraten haben demokratische Regeln verstoßen und eben Clinton ja nicht fair gefördert.
Also es war unbedingt notwendig, dass Clinton gegen Trump ins Rennen
Es war
geht.
vor allem notwendig, ja, ob es Trump wurde, wusste ja auch noch keiner. Es war
Ja.
wichtig, dass es nicht Sanders wird.
Ja,
Ja, die
okay.
erste Frage war Clinton oder Sanders bei den Demokraten. Sanders wollten sie nicht. So, da waren ja bei den Republikanern auch nicht klar, ob es Trump wird. Es ging erstmal nur den Vorwahlkampf Clinton-Sanders. So, dann war Vorwahlkampf vorbei, es hieß dann Clinton-Trump. Und in der Zeit kamen dann eben diese E-Mails raus. Und jetzt muss man sich überlegen. Also wenn man sich überlegt, ich habe jetzt einen Skandal, eine Partei verstößt gegen demokratische Regeln in ihrem eigenen Vorwahlkampf, dann ist das eigentlich ein Skandal. So.
Ein
Aber der
Absurdum
Skandal, aber
in sich eigentlich
ja,
schon.
aber der Witz ist, diesen Skandal hat keiner aufgedeckt. Da ist keiner raufgegangen. Clinton hat dann geschrien, ja, die E-Mails haben die Russen geklaut. So. Und dann war es Russia Gate. Das Spannende ist, die E-Mails, also die Wahrheitsgehalt hat keiner angezweifelt. Die Parteichefin der Demokraten ist zurückgetreten, die hat später auch ein böses Buch drüber geschrieben, was auch keiner so genau wissen möchte. Das heißt,
der eigentliche Skandal, der wurde völlig unter den Teppich gekehrt. Stattdessen hieß es dann Russiagate, die Russen haben gehackt. Nun haben Experten herausgefunden, aber anhand der Metadaten schon, dass das, die Downloadgeschwindigkeit nicht zu einem Hack passt, sondern da muss jemand einen Speicherstick gehabt haben, also ein Insider. Und WikiLeaks hat ja auch gesagt, es war ein Insider. Aber das wollte Clinton nicht wissen, Clinton brauchte Russiagate. Und der nächste Witz ist, wer sich an 2016 erinnert, Trump hatte einen Wahlkampfmanager, der hieß Manafort.
Paul
Manafort, ja. So, und der musste zurücktreten von seinem Posten, weil es Vorwürfe gab, er hätte nicht stattliche Russland-Verbindungen und hätte Geld bekommen und so weiter. Wir wissen heute, dass der keine Russland-Verbindung hatte. Die Kohle, die er gekriegt hat, kam aus der Ukraine. Und verurteilt wurde er, weil er die Kohle bei der Steuer nicht angegeben hat. Das war Steuerhinterziehung. Mhm. Mehr war das nicht. Aber ursprünglich war Russiagate die Verbindung von Trump zu Russland, angebliche, und der Hack. So, die Verbindung von Trump zu Russland gab es nicht. Manafort hatte keine und Müller hat auch gesagt, gab es nicht. Der Hack ist eine große Frage, den gab es wohl auch nicht, weil Downloadgeschwindigkeit passt nicht.
Und woher hat aus der Ukraine Manafort das Geld bekommen, von der Quelle?
Der war Berater für Janukowitsch vor Maidan. Also der hat für Janukowitsch Lobbyarbeit wahrscheinlich in Amerika machen sollen. Also nichts, ein ganz normaler Vorgang, politischer Berater. So, und nun passiert Folgendes, also übrigens auch nicht Russland, ne? Ganz klar wirklich Ukraine. Und nun passiert Folgendes, und haben wir also diesen hübschen Skandal mit den E-Mails. Und WikiLeaks sagt, das war ein Insider, und die Demokraten sagen, nee, es war ein Hack. Und jetzt müsste man ja sagen, okay, also so ein Hack ist ein Verbrechen. Und wenn ich ein Verbrechen habe, wer untersucht das normalerweise?
Na, der Staatsanwalt, oder?
Ja, Staatsanwalt, Polizei, staatliche Ermittler. Wer hat den Server der Demokraten untersucht?
Nicht der Staatsanwalt.
Und nicht das FBI. Eine Firma CrowdStrike. CrowdStrike sehen wir immer dann in den Medien, wenn uns Experten erklären sollen, wie böse russische, nordkoreanische, iranische und chinesische Hacker sein müssen. Das ist immer CrowdStrike als Quelle. Und die durften für die Demokraten den Server untersuchen. Nicht das FBI. Das hat ihr nie gesehen.
Und kannst du erklären, warum das FBI da kein Interesse angemeldet hat?
Ich habe keine Ahnung, was da gelaufen ist. Das muss man das FBI fragen. Fakt ist das FBI war nicht dran am Server. Es war CrowdStrike. Und CrowdStrike hat dann, Überraschung, genau das mitgeteilt, was Clinton hören wollte. Die Russen waren es. Ja? So. Und dann lesen wir so Formulierungen heutzutage in der Presse, dass ja die 17 Geheimdienste der USA alle das bestätigt hätten. Das ist auch ein schöner Trick. Die USA haben 17 Geheimdienste, die in einem Ausschuss zusammensitzen. Die Küstenwache ist so ein Geheimdienst und so weiter. Und da haben sie, ich glaube, das war Anfang 2017, gab es eine Sitzung in dem Ausschuss. Und da hat einer gefragt, kann jemand bestätigen und belegen, dass Russland das nicht war? Und da haben alle 17 Geheimdienste gesagt, das können wir nicht belegen. Sogar die Küstenwache konnte es nicht belegen. Und dann kam Clinton vor die Presse und sagt, ja, die Geheimdienste beschuldigen Russland. Weil die Geheimdienste sagen ja, Russland kann es gewesen sein, muss es gewesen sein. Aus dieser Formulierung wird bis heute in den Medien gemacht, die Geheimdienste hätten was gegen Russland in der Hand. Die haben nichts. Die haben den Server nicht gesehen. Die Frage war, habt ihr gesehen, dass es Russland nicht war? Nee, haben wir nicht gesehen. Also muss es Russland gewesen sein, Umkehrschluss. Und so machen es die Medien. Also eine ganz verrückte Geschichte. Und das alles ist eben eine Sache, wo Trump sagt, da würde er gerne wissen, wie hat sich die Ukraine eingemischt, weil die Daten über Manafort, über seine Geldzahlung, die hat Wahlkampfteam Clinton von der Ukraine gekriegt, von Poroschenko. Also das war eigentlich die eigentliche Einmischung. Angeblich war es Russland, in Wirklichkeit war es die Ukraine. Und angeblich für Trump, in Wirklichkeit für Clinton. Und das wollte Trump aufklären.
Die komplette Sendung gibt es jetzt natürlich schon auf Nuviso Plus für alle unsere YouTube-Mitglieder im Kanalbereich und demnächst natürlich für alle in voller Länge kostenlos auf unserem YouTube-Kanal. Ja, ihr macht alle 14 Tage diese wunderbare Tacheles-Sendung, die kommt beim Publikum auch wirklich sehr gut an. An der Stelle mal Thomas, vielen Dank dafür, für deine ganze Arbeit beim Anti-Spiegel. Die Website blenden wir mal ein. Gibt es auch als Podcast-Version auf Nuviso seit kurzem. Und sag mal, wie informierst du dich eigentlich für deine ganzen Artikel? Du saugst einfach alles auf, was du auf russischer Sprache findest, auf englischer, auf deutscher und gestaltest dann daraus deine Artikel? Oder wo nimmst du immer her dieses ganze Detailwissen her?
Ja, ich habe meine Liste von bestimmten Seiten, die ich mir jeden Tag anschaue, die eigentlich ziemlich gut die Geopolitik abdecken. Und oft helfen einem Nachrichtenagenturen.
Wie ist denn das Verhältnis deutsch-russisch?
Das kann man so gar nicht sagen. Also es ist deutsch, es ist russisch und es sind auch teilweise Originalseiten. Also zum Beispiel, ich bin auch jeden Tag auf der OSZE-Seite. Mhm. Die Berichte sind teilweise sehr interessant. Die sind ja auf Englisch auch da, da muss man kein Russisch für können. Und da findet man viele Dinge, die man in den Medien nicht findet. Mhm. Es ist ja so, ich zitiere zum Beispiel oft, gerade wenn es um Ukraine-Geld geht, amerikanische Medien, New York Times, Washington Post und so weiter, die finde ich auf der TASS. Die TASS bringt eine Meldung, das ist staubtrocken, ich sage es immer wieder, die TASS ist wirklich vorbildlich. Also der, mhm. wenn du die Berichte der TASS sind, die sind trocken, nicht wertend und hervorragend verlinkt. Das heißt, auf der TASS finde ich etwas, gehe immer in die Originalquelle und kann dann die Originalquelle zitieren. Da merkt keiner, dass ich es in der TASS gefunden habe, weil ich ja die Originalquelle New York Times zitiere. Mhm. Und so ist es, ja, das ist eigentlich der ganze Trick. Ich gehe immer in zur Originalquelle. Das heißt, wenn einer was schreibt und jemanden zitiert, dann gehe ich immer rein und gucke mir das Original an. Mhm. Und da finde ich oft schon, da habe ich auch viel Spaß beim Spiegel bei, wenn der Spiegel über Studien schreibt, ich gucke mir die Studie an. Und dann stelle ich oft fest, dass das, also, was der Spiegel schreibt, kannst du in die Tonne drücken. In der Studie steht was völlig anderes. und so kommt es zustande. Also der Trick ist nicht so sehr, was ich lese, sondern der Trick ist, geh zur Originalquelle. Und dann findest du die Details, die du sonst nicht findest. Weil ein Artikel fasst die Originalquelle zusammen. Wenn du die Originalquelle ganz hast, ergibt sich oft ein völlig anderes Bild.
Wir haben ja das Phänomen, dass unsere deutschen Medien auf zwei Staatspräsidenten dieser Welt ja besonders gerne rumhacken. Und das nun wirklich nicht zwei unwichtige Staatspräsidenten, sondern wir haben hier Trump und wir haben Putin, also Amerika und Russland und unsere deutschen Medien und ja eigentlich auch im gleichen Tenor viele Politiker, zumindest die der Systemparteien, schwingen da im Einklang. Ja? Also Trump muss weg, Putin muss weg, beide sind böse. Wie ist das? Ja, wie schätzt ihr das eigentlich ein? Ist das so ein bisschen Größenwahn oder so ein bisschen Leichtsinn? Also mir kommt das wirklich vor wie, also sollten wir uns vielleicht mal nicht ganz so erhöhen. Ja? Ich meine, das sind die Staatspräsidenten der zwei führenden Nationen dieser Erde.
Ja, es geht am Ende um Interessen. Politik ist ja nicht so schrecklich kompliziert. Stell dir vor, du bist in einem Sportverein, ihr diskutiert darüber, was ihr jetzt mit der Kasse macht, weiß ich, Weihnachtsfest oder Schützenfest oder Anbau oder irgendwas. Dann hast du ein Interesse, willst was durchdrücken und versuchst den, der ein anderes Interesse hat, wegzuschieben. Und so ist es hier auch. Es geht um Interessen. Wenn die Medien berichten, dann tun sie es aus der Sicht bestimmter Interessengruppen. Mhm. Und Trump und Putin stehen diesen Interessengruppen entgegen. Also der Putin zum Beispiel hat die westlichen Konzerne rausgeschmissen, die das die russischen Bodenschätze ausgebeutet haben und hat dafür gesorgt, dass dieses Geld wieder dem russischen Staat und damit auch den Menschen zugute kommt. Das hat ihn jetzt nicht populär gemacht bei den westlichen Konzernen. Trump tritt anderen Leuten auf die Füße. Ich finde, also ne, egal, ob ich jetzt einen von denen gut oder schlecht finde, bei Trump habe ich sehr viel zu meckern, aber der tritt Leuten auf die Füße und das erleben wir in den Medien. Also es hat jetzt nichts mit objektiver, kritischer Berichterstattung zu tun, sondern damit, der stört.
Das sind halt beide Leute, die das Narrativ in Frage stellen. Das jeweils gesetzte Narrativ. Ja. Trump war nicht der Wunschkandidat des Establishment. Und genauso ist es Putin. Der hat auch den Plan der Neokonservativen in den 90er Jahren massiv beendet, indem er den Ausverkauf von Russland gestoppt hat. Eben, ja. Also beide auf ihre Art verstoßen gegen die von oben verordnete
Netzwerkpolitik.
Gutes Wort. Ja. Ja.
Wobei Putin dann noch einen großen Fehler macht. Er möchte ja gerne zusammengehen mit Europa, mit der EU und einen großen wirtschaftlichen, kulturellen Raum, wie es immer heißt, von Lissabon bis Vladivostok aufbauen.
Was er immer wieder vorschlägt.
Immer wieder.
Immer wieder. Was du hast es ja in deinem Buch, dass seine Reden aufgelistet. Dass
seit 20 Jahren.
Der reicht dem Westen die Hand und jedes Mal kriegt er eine drauf und sagt sich, okay, ich gebe es Ihnen nochmal.
Also ja, das ist echt. Der Punkt ist, es ist im russischen Interesse und wäre auch im europäischen.
Natürlich.
So, aber die Amerikaner würden damit ihre Weltmachtstellung verlieren, weil wenn die Amerikaner den Einfluss in Europa verlieren,
dann was ist.
Und Europa nur gleichberechtigt mit Russland einen Raum aufbaut, nicht mal einer beherrscht den anderen, dann sind die Amerikaner draußen. Mhm. Und das ist der Punkt, weshalb Putin der Buhmann ist und bleibt. Der steht da, den wirklich, wenn Putin sein Interesse durchsetzt und niemandem wehtut, nur Partnerschaft, sind die Amerikaner raus. Dann ist die Weltmachtstellung der Amerikaner weg. Und darum geht's.
Wir haben ein sehr interessantes Gespräch mit Hermann Plopper diese Woche geführt, im Gespräch mit Julia Zawasi. Da ging es natürlich auch um dieses Thema und da schauen wir mal rein.
Na, wir haben ja aktuell Wladimir Putin, der ja auch, sage ich mal, sehr viel in seine Hand nimmt. Und wahrscheinlich kann auch nur ein Mann aus den Geheimdiensten sich da in diesem perfiden Intrigenspiel behaupten. Oder Chavez war auch ein aktuelles Beispiel. Oder der jetzt gerade abservierte bolivianische Präsident Evo Morales. Das sind aber dann auch Staaten, die eben noch nicht so ausgefaltet sind. Die modernen Staaten, in der Tat, kann nicht mehr eine Einzelperson jetzt so kontrollieren in dem Sinne. Es ist heutzutage ein Netzwerksystem, was an dessen Stelle tritt. Und also da sind eben schon de Gaulle oder Khrushchev auch selber oder eben auch Roosevelt schon ja kolossal gescheitert. Roosevelt zum Beispiel hatte sich ganz geschickt mit dem politischen Establishment arrangiert. Und hatte auch so viel, Sie haben es schon angedeutet, so viel eigentlich an Hintergrundwissen immer gehabt und gesagt, Junge, wenn du da jetzt zu weit vorgehst, dann werde ich das mal enthüllen, was du hier für komische Verstrickungen hast. Und hat die da ganz geschickt ein bisschen vom Hals gehalten. Aber als er gestorben ist, kurz vor Kriegsende, damit ist auch sein ganzes Konzept gestorben. Er hatte lauter Leute außerhalb des politischen Establishments um sich geschart. Brillante Intellektuelle wie Henry Morgenthau oder Harry Dexter White, die das System von Bretton Woods entwickelt haben. Und ja, die wurden dann sehr schnell in einem Putsch entmachtet und das alte Netzsystem ist dann wieder nach vorne gekommen. Und das ist genauso passiert bei de Gaulle oder eben bei Khrushchev. Mhm. Die modernen Staaten, sobald sie etwas komplexer werden, kann man kaum noch als Einzelperson in Schach halten, sondern nur, wenn man sich ganz geschmeidig in einem Netzwerk bewegt.
Hermann Plopper im Nuviso Talk gibt es auf Nuviso Plus bereits für alle unsere Premium-Mitglieder. Ihr könnt uns mit einem Nuviso Plus-Abo unterstützen. Ja, und was meint ihr? Also USA drücken wir von uns weg, also zumindest in der Medialberichterstattung, was den US-Präsidenten betrifft. Mit dem russischen Ministerpräsidenten wollen wir nichts zu tun haben. Wer bleibt denn da noch übrig? Also wen? Welche Supermacht können wir denn dann noch in die Hände spielen, um überhaupt noch wer zu sein in Zukunft?
Ja, Europa ist ja niemand mehr. Also Europa hat ja im Grunde, ich sage immer, zeig mir mal eine außenpolitische Initiative der letzten 20 Jahre, die von Europa kam, durchgesetzt wurde und irgendwas gebracht hat. Die Europäer haben die Politik der Amerikaner unterstützt und umgesetzt. Und ein gutes Beispiel dafür ist die Sanktionspolitik gegen Russland. Die Amerikaner haben nichts verloren, die Europäer haben hunderte Milliarden verloren. Die Russen haben auch verloren, aber lange nicht so intensiv. Denn was die Europäer den Russen nicht mehr verkaufen, das kaufen die jetzt in China ein. Mhm. China ist der lachende Dritte, eigentlich auch ein Buhmann der Medien. Aber China ist im Grunde bei dieser Politik der lachende Dritte. Das ist einfach, das ist Fakt. Und ja, die Europäer machen sich mit den Chinesen auch nicht gerade Freunde. Sie unterstützen jetzt das Theater in Hongkong. Sie kritisieren die Chinesen am laufenden Band. Die Europäer haben eigentlich keine Supermacht, an die sie sich anlegen können, außer den Amerikanern, wenn Trump endlich mal weg ist.
Ja, also wie siehst du das mit den zukünftigen Beziehungen zu China? Also das sind ja auch Handelsbeziehungen im Gespräch. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die regionalen, geografischen Interessen. China ist in Asien, da haben wir den Nahostkonflikt, wir haben unmittelbar den Iran und Russland ist auch nicht weit weg. Ja, wie siehst du da die Zukunft Chinas?
China ist auf dem aufsteigenden Ast in meinen Augen. Also es war letzte Woche, es wurde in Deutschland gar nicht berichtet, das BRICS-Treffen. Und die BRICS-Staaten
haben... Die reden nicht mehr über den Westen.
Nee, überhaupt nicht. Das kam gar nicht vor. Der Westen war denen egal. war nicht Thema. Das Einzige, was aus dem Westen Thema war...
Also Brasilien, Russland, Indien, China
und Südafrika. Die haben über Westen gar nicht geredet, aber das war lustig. Aber der Witz ist, die haben inzwischen ein größeres Bruttosozialprodukt als die G7. Die großen sieben sind kleiner als die BRICS.
Ja, vor allem die BRICS sind fünf. Einwohnerzahltechnik.
Ich rede doch von der Wirtschaft.
Ja, ja.
Ja, also Einwohner sowieso, aber auch Wirtschaft. Mhm, also der Einfluss des Westens geht massiv zurück. Und die Chinesen, die gewinnen. Also die haben jetzt, wie gesagt, von Europa viel Hightech, was Russland früher in Europa gekauft hat, kaufen sie jetzt in China. Die Russen haben eine Gaspipeline nach China fertig, die zweite wird gebaut. Das heißt, da kommen auch weitere Verbindungen. Die Chinesen investieren in Russland wie wahnsinnig. Die Chinesen gehen voran und die Europäer kritisieren die Chinesen laufend wegen allem Möglichen und machen sich da nicht eben Freunde, aber sie können auch nicht ohne China. China ist immer noch als Werkbank nötig. Also das heißt, die Europäer können da eigentlich nur als Papiertiger hingehen und sagen, oh, oh, Menschenrechte. Dann sagen die Chinesen fallen, wollt ihr jetzt kaufen oder nicht? Und dann sagen wir, ja, kaufen trotzdem. Mhm. Also völlig zahnlose Politik.
Ich habe in einem Buch neulich gelesen von Professor Max Otte, Weltsystemcrash, vom Billigproduzenten zum Technologieführer.
Absolut.
Also von wegen, aus China kommt nur Schrott oder nee, sowas. Vorbei. Also das ist ein Beispiel nur, Drohnentechnologie, gerade was Filmtechnik angeht, ist China jetzt up to date. Ja? Da kommt also kein anderer mit, vielleicht auch durch die Manpower. Aber das ist nicht mehr alles nur Schund. Das gibt's auch, die Billigläden, das Billigzeug. Geh in einen Baumarkt und such mal etwas, was nicht made in China ist. Ja, so ein altes Spiel von Baumarkt.
Versuch mal ein Handy zu finden, das nicht aus China ist.
Eben, aber das ist nicht mehr so dieses Billig-Billig, sondern die haben auch wirklich Welttechnik, wo sie führend sind. Und unser Bashing auf China drauf, das bringt alles nichts. Das lässt uns wieder mal hinten anstehen, gerade das Projekt Neue Seidenstraße. Du hast es ein paar Mal auch erwähnt, das sind große Infrastrukturprojekte. China hat in Afrika massiv investiert und zwar auf Augenhöhe mit den afrikanischen Ländern. Nicht nach Kolonialart, sondern hier, wir holen uns eure Bodenschätze und ihr könnt in die Röhre schauen, sondern das wird langfristigen Effekt haben, gerade was Afrika betrifft für die Infrastruktur. Und wir gucken in die Röhre.
Ja. Absolut.
Definitiv, ja.
Absolut.
China war auch Thema dieser Woche in einem Gespräch, in einem topaktuellen Gespräch mit Dr. Daniele Ganser, im Gespräch mit Julia Zawasi. Auch da schauen wir jetzt natürlich mal rein.
Also geostrategisch ist das nicht eine der großen Stories im 21. Jahrhundert, von denen wir noch nicht wissen, wie es rauskommt. Die Chinesen wollen auf jeden Fall dadurch ihre Vorherrschaft absichern. Das ist ganz klar. Die machen das nicht, um Europa zu helfen. Aber es könnte durchaus sein, dass eigentlich der Handel zu Frieden führt. Das ist ja das Grundargument. Ja. Und wenn der Handel mit China zu Frieden führt, ist das viel besser, als wenn Europa und die USA zusammen China bombardieren.
Also ja. Einfach,
ja, muss man mal.
Das ist ganz einfach.
Ja, eigentlich. Das ist eigentlich ziemlich klar. Das sollten wir nicht tun. Und was wir aber auch nicht wollen, ist, dass China Europa bombardiert.
Ja.
Gut. Aber man muss da zurückgehen in die Geschichte, dann wird man sehen, im 19. Jahrhundert haben die Engländer haben Opium nach China reingeschleust. Das war ein großes Verbrechen. Die haben ganz China einfach mit Drogen destabilisiert. Ja. Stell dir mal vor, wenn hier in Dresden Opium verteilt würde oder Kokain, einfach an die Kids, Crack, das würde die ganze Stadt ruinieren. Also man kann ein Land auch mit Drogen überfluten und das haben die Engländer gemacht.
20 Millionen Chinesen waren opiumabhängig.
Ja, krass, oder? Gut, es sind viele Chinesen, dann waren ein großer Teil auch nicht abhängig, aber wenn in Deutschland 20 Millionen abhängig wäre, nein, ich sage nur, der Punkt ist ja der, das war auch verdeckte Kriegsführung, weil die Engländer hatten überhaupt keine Produkte, welche für China interessant waren. Mhm. China hat sich als Land, als fortschrittlichste Nation betrachtet, noch im 19. Jahrhundert. Und dann haben eben die Engländer China überfallen mit Drogen, muss man sagen. Und da haben sich die Chinesen gewehrt und haben gesagt, ja gut, die Drogen, die verbrennen wir jetzt. Dann haben sie die verbrannt und haben die Engländer gesagt, hey Leute, ihr verbrennt da unsere Handelsware. Ja. Und das ist auch gemein, oder?
Ja.
Und dann haben halt die Engländer die Chinesen bombardiert, alles platt gemacht, halt mit den Schiffen, nicht mit Flugzeugen, das war noch 19. Jahrhundert. Sind sie an die Küsten gefahren, haben alles niedergeschossen. Und die Chinesen, ich habe mal die Originalquellen gelesen, der eine Chinese sagt, können wir gar nicht verstehen, dass die Engländer so weit schießen können. Wir sehen die noch gar nicht und werden getroffen. Also einfach mal zum Erklären, die haben damals richtig von Europa aufs Dach bekommen.
Ja.
Und das war eine große Demütigung. Man kann sagen, 1850 bis 2000, 150 Jahre, war China wurde China gedemütigt. Aber auf eine Zeit gerechnet von 3000 Jahren, sagt China, waren einfach schlechte 200 Jahre. Okay? Und jetzt möchte China wieder das, was die Chinesen als ihren ursprünglichen Platz in der Geschichte erachten, nämlich Nummer eins sein. Das heißt, sie haben jetzt schon die größte Armee der Welt, einfach an Anzahl Soldaten. Sie haben hinter den USA die zwei größten Rüstungsausgaben. Und sie bauen, was mich beunruhigt, einen Überwachungsstaat in China aus. Also so mit Kameras, wo einfach jeder erfasst wird. Und dann gibt es Punkte in der Stadt Rongcheng zum Beispiel, das ist am Gelben Meer, hat dann jeder 1000 Punkte. Und wenn der irgendwie eine Bierdose auf den Asphalt wirft, dann bekommt er Punkteabzug, also macht er das nicht. Die Stadt ist blitzsauber. Mhm. Aber wenn er sich kritisch äußert zur kommunistischen Partei, bekommt er auch Punkteabzug. Mhm. Und das ist das, was die Leute nicht verstehen. Sie denken, ja, ist ja praktisch, saubere Straße hätte ich auch gern. Mhm. Man darf halt nicht die Hühner freilaufen lassen, ist aber eine Millionenstadt. Und das ist eigentlich das, was ich in China so ein bisschen kritisch sehe, dass auch der Xi Jinping sich jetzt eigentlich die Macht auf Lebenszeit gesichert hat. Das heißt, er muss auch nicht mehr gewählt werden. Das heißt, der Trump muss ja wieder gewählt werden, aber der Xi Jinping nicht. Also das heißt, diese ganze Dynamik ist super spannend, aber ich hoffe, ja, auch wie du, dass eigentlich die Kooperation über den Handel zu mehr Frieden führt. Also ich finde das gut, die neue Seidenstraße. Es werden Zugslinien gebaut, es werden die Häfen werden verbessert und das ist eigentlich das eurasische Feld. Ja? Europa und Asien zusammengenommen heißt Eurasien. Mhm. Und die USA wollen das natürlich nicht, weil dann sind sie nur eine Insel, so ein bisschen außerhalb. Mhm. Und die USA haben schon Deutschland bekämpft, als Deutschland die Berlin-Bagdad-Bahn bauen wollte. Das war auch vergleichbar mit
dieser... Vor dem Ersten Weltkrieg.
Und dann haben die Engländer und die Amerikaner gesagt, das ist gar nicht in unserem Sinne, wenn die Deutschen und ja, der Irak, Bagdad, oder wenn die, wenn die auf dem Land das Öl und einfach mit dem Zug bewegen, weil sie haben die Meere kontrolliert. Dann haben sie gesagt, das ist aber super doof, jetzt machen die Deutschen das auf dem Land. Das ist nicht gut für uns, wir kontrollieren die Meere. Und dann zufälligerweise ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen. Mhm.
Nuviso Plus ist die Adresse, wenn euch dieses Interview interessiert. Ja, und Thomas, jetzt war gerade noch ein interessanter Gedanke, nämlich das Social Credit System. Damit ist China ja auch Vorreiter. Vorbild für Deutschland?
Überhaupt nicht. Also ich sehe das sehr kritisch, aber ich habe das auch mal analysiert. Das war überraschend. Und zwar reden wir hier im Westen immer von Menschenrechten. Das ist auch toll. Also ich bin ja auch hier groß geworden und finde unsere Menschenrechte, wie wir sie verstehen, super. Mhm. Aber ich habe mal für eine Recherche geguckt, was ist eigentlich in der UNO, was ist im Völkerrecht. Und es gibt keine völkerrechtlich bindende Definition für Menschenrechte. Es gibt in der UNO so eine allgemeine Erklärung, wo drin steht, wir hätten gern und wir glauben an, aber es gibt keine verbindliche Erklärung. Es gibt in Europa eine, die Europäische Menschenrechtskonvention. Die ist verbindlich, aber auch nur in Europa unterschrieben worden. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir finden unsere Menschenrechte toll, ist es unser Recht. Aber in Asien haben sie ein völlig anderes Bild. Mhm. Der Individualismus, den wir hier in Europa leben als Menschenrecht, Individuum first, ist in China Gesellschaft first. Ja, das heißt, die haben, oder auch in Japan ist ja ganz bekannt, oder Südkorea ist auch so. Das heißt, die haben ein anderes Bild dort. Ja, wo wir das Individuum hervorkehren, kehren die Gesellschaft hervor, die Gesamtheit. Das muss ich jetzt nicht gut oder schlecht finden. Ich möchte so nicht leben. Aber es ist die Frage, ob ich mir jetzt von hier aus anmaßen kann, das wirklich zu kritisieren, wenn denen es so gefällt. Ob sie Chinesen, Japan oder Südkorea sind.
Also in Japan und Südkorea habe ich nicht das Gefühl, dass es denen besonders gefällt. Da sind auch die Selbstmordraten, glaube ich, sehr hoch. Mhm. Beziehungsweise die Sucht. Menschen, die von Süchten abhängig sind, hauptsächlich von ihren eigenen Smartphones,
ist dort mit am höchsten. Höchste Selbstmordrate ist wo? Finnland. Nicht Korea.
Wieso Finnland?
Die kriegen Depressionen, weil das so lange dunkel ist. Die kriegen im Winter Depressionen.
Ja gut, das ist ja vielleicht noch irgendwo nachvollziehbar.
Aber es ist eben nicht Südkorea oder Japan, sondern Japan, es ist ein Land unserer Menschenrechte.
Japan und Südkorea ist eben auch nicht China. Dort scheint das noch irgendwie zu funktionieren mit dem Anti-Individualismus.
Ich finde diese Dinge überhaupt nicht gut. Die Chinesen machen es. Dann ist das kein demokratisches Land, wo man sagen kann, sie haben es demokratisch beschlossen. Mhm. Ich will eben nur sagen, und das ist ja bekannt, auch die Japaner haben ein anderes Bild auf die Gesellschaft und da, wie sich ein Mensch der Gesellschaft unterordnen muss. Passt jetzt rein. Wie gesagt, ich möchte es nicht haben. Mhm. Aber ich maße mir jetzt auch nicht an, das hat mir meine 20 Jahre Ausland gelehrt, ich maße mir nicht mehr an einem anderen Land vorzuschreiben, wie es leben soll. Das sollen die Menschen da selber klären.
Gut, wir haben jetzt gerade über Menschenrechte gesprochen. Ein Fall, der jetzt sich jährt, nämlich am 17. November 2018 wurde Billy Six in Venezuela verhaftet oder verschleppt oder wie auch immer. Und es hat ja dann erstmal Wochen gedauert, bis in den deutschen Medien überhaupt ein Wort dazu zu lesen war. Du hast den Fall damals auch verfolgt.
Ja, mehr am Rande. Also ich habe es dann verfolgt, vor allem als er rauskam, weil was, wie die Bundesregierung ihn hat hängen lassen, das ist für mich skandalös. Ich kenne, wie gesagt, auch Diplomaten, die in Petersburg im deutschen Konsulat sind. Und ich kenne auch einen, der zum Beispiel, oder kannte, der ist inzwischen längst nicht mehr da, der für die Deutschen zuständig war, die in Russland im Gefängnis saßen. Ja, es waren meistens Russlanddeutsche wegen irgendwas, egal, aber es waren deutsche Staatsbürger. Und deshalb weiß ich zumindest, wie der Standardverfahren ist bei der Betreuung. Und das passt jetzt nicht ganz zu dem, was bei Billy Six gelaufen ist, um es mal höflich auszudrücken. Also fand ich sehr skandalös, die ganze Geschichte. Aber ich bin da nicht so tief drin. Und ich denke, der Billy Six, meine volle Solidarität hatte, der wird jetzt wahrscheinlich genug Power haben, auch mediale Power, Unterstützung in den alternativen Medien, um das durchzuziehen. Ich wünsche ihm jedenfalls allen Erfolg der Welt, weil dass eine Regierung einen Staatsbürger so hängen lässt, ist ein Hammer. Und rausgekommen ist er, das ist auch kaum bekannt, nachdem der russische Außenminister Lavrov das gesagt hat. Der hat sich ja eingesetzt. Nicht die Deutschen, sondern die Russen haben sich für ihn eingesetzt. Mhm. Das ist der größte Witz. Und Billy Six ist jetzt nicht bekannt dafür, dass er, der hat ja sogar abgelehnt, mit RT zu arbeiten. Ist also nicht als Russenfreund bekannt. Nee, ja. So, aber trotzdem hat der russische Lavrov ihn rausgeholt. Das ist ein spannendes Thema.
Ja, absolut spannend. In den letzten Wochen hat sich Billy Six auch in ein Kloster zurückgezogen, um über diese ganze Thematik ein Buch zu schreiben. Er macht das ja immer wirklich in aller Ruhe. Ja, wenn man ihn kennt, weiß man, er ist ein sehr ruhiger, gelassener Mensch, der sich wirklich sehr viel Zeit lässt für alles, was er macht. Deswegen hat das auch immer Substanz, was da hinten mal rauskommt. Und er wird demnächst sein Buch vorstellen und er hat auch aktuell ein YouTube-Video gemacht, wo er wirklich schwere Vorwürfe gegen die Bundesregierung, speziell gegen Heiko Maas und das Auswärtige Amt erhebt. Und auch da wollen wir mal kurz reinschauen.
Der kolumbianische Fernsehsender NTN24 hat schon am 24. November 2018 berichtet über meine Haft. Am 30. November kam die spanische Nachrichtenagentur EFE, immerhin die viertgrößte der Welt. Dann kam, lass mich kurz nochmal nachschauen, am 12. Dezember AP, die größte Nachrichtenagentur der Welt aus USA. Am Tag darauf BBC und dann am 14.12. die New York Times. Und erst danach mal irgendwann konntest du im Netz von deutschen Systemmedien was lesen. Freie Medien haben schon vorher berichtet in Deutschland, das ist klar. Junge Freiheit, hohe Wieso und so weiter. Aber die erreichen natürlich nicht die Masse. Und von der Masse hängt es dann ab, ob eben der Druck aufgebaut werden kann, jemanden dazu befreien oder nicht.
Vielleicht hängt es damit zusammen, dass man auf der politisch linken Seite tendenziell gelegentlich darüber nachdenkt, ob der Journalist in die gleiche politische Kategorie im weitesten Sinne passt oder nicht, dass man hier mit zweierlei Maß misst.
Und wir haben ja im Bundestag erlebt, also meine Familie und ich, wie Wahrheit umgedeutet werden kann, wie Begriffe umgedeutet werden können.
Billy Six.
Genau.
Vielleicht weiß das Herr Six nicht mehr.
Aber umso dreister ist es, jetzt hier nach der Rückkehr in die Heimat derartige Vorwürfe gegen die Bundesregierung zu erheben.
Es verwundert daher nicht, dass die AfD nun mit dieser Posse von aktueller Stunde eben dieses Recht instrumentalisiert und mit Füßen tritt.
Das ist ein Bumerang.
Ich persönlich werde auch in Zukunft damit leben können, keine Artikel von Billy Six in der Jungen Freiheit zu lesen.
Auf die Anklagebank hier im Deutschen Bundestag gehört auch die Bundesregierung des Auswärtigen Amt.
Der Staatsminister hat das deutsche Parlament belogen.
Im Gegensatz zu Ihnen kümmert sich das Auswärtige Amt eben um jeden Staatsbürger und nicht nur um diejenigen, die für die Junge Freiheit schreiben.
Es ist die geballte Heuchelei.
Und das sind Fake News, die Sie setzen.
Ein wirrer Wirrsam, Wirrwarr, man wird völlig wirr im Kopf.
Wir werden jedenfalls mit der Unterstützung dieses Hauses diese Politik weiter betreiben.
Und ja, mittlerweile ist herausgekommen, zuletzt mit der Antwort auf die kleine Anfrage der AfD vom August, dass der Staatsminister Nils Ahn im Bundestag die Öffentlichkeit belogen hat.
Am 21. November hat Botschafter Kriener bei Vizeaußenminister Gil vorgesprochen und gegen die Verhaftung von Herrn Six protestiert.
Also diesen Protest gegen meine Inhaftierung, den hat es nicht gegeben. Wenn es ihn gegeben hätte, dann wäre ich ja sofort freigelassen worden. Ja, das haben wir ja 9-mal erlebt, also bei 9 anderen ausländischen Journalisten. Und die will ich jetzt auch nochmal vorlesen, weil das so wichtig ist. Wir reden da jetzt nur von den Journalisten, die in der gleichen Zeit eingesperrt waren wie ich. Also in der Phase von November 2018 bis März 2019. Rodrigo Pérez und Gonzalo Barahona aus Chile, Gonzalo Domínguez Loera aus Spanien, Maureen Barriaga Vargas und Leonardo Muñoz aus Kolumbien, Baptiste Monstier und Pierre Gaillet aus Frankreich und Cody Weddle aus den USA, dem Erzfeind. Ja, und dazu kam auch noch Luis Carlos Diaz, ein besonderer Fall, der ist nämlich ein venezolanisch-spanischer Doppelstaatler. Das heißt, der hat die spanische Regierung theoretisch nur begrenzte Möglichkeiten gehabt, aber auch die hat sie genutzt und mit Erfolg, weil Venezuela offiziell die Pressefreiheit garantiert. Und wenn eine ausländische Regierung dann die Inhaftierung eines kritischen Reporters moniert, dann handeln die Venezolaner auch sofort. So war das bisher immer. Also es gab noch keinen ausländischen Reporter, der dort so lange in Haft saß wie ich.
Und können Sie uns ein Update geben zu Herrn Billy Six, dem deutschen Journalisten, der in Venezuela einsitzen soll und wo Reporter ohne Grenzen seine Freiheit fordert?
Also zu Herrn Six kann ich Ihnen sagen, wir stehen dazu mit den venezolanischen Behörden in Kontakt und setzen uns dafür ein, dass er ein faires und rechtsstaatliches Verfahren bekommt.
Das macht noch weniger Sinn. Im Grunde genommen führt das einen eigenen Außenminister ad absurdum. Entweder habe ich eine Diktatur, dann kann ich kein rechtsstaatliches Verfahren erwarten, oder aber ich habe eine Demokratie, dann kann ich das erwarten, muss es auch erwarten.
Und um es klar zu sagen, Nicolas Maduro fehlt jede demokratische Legitimation. Er ist nicht der demokratisch gewählte Präsident Venezuelas.
Das andere, was mich interessieren würde, wie lange dauert es denn zwischen der Meldung des Staates an die deutsche Botschaft, dass einer ihrer Staatsbürger gefangen genommen wurde, und dem ersten konsularischen Besuch im Gefängnis?
Ja, interessante Frage, ab dem Moment, wo wir offiziell unterrichtet worden sind. Zuvor war es meistens sehr schwierig einzugreifen, aber ab der offiziellen Unterrichtung 2 Tage
später. Ich habe ja fast 2 Monate warten müssen auf den ersten Besuch des Botschafters, auf den Beginn der konsularischen Betreuung. Ist das normal?
Also ich denke, das ist meiner Meinung nach durchaus ein justiziables.
Also 2 Monate, nachdem die offizielle Information der Venezolaner an die deutsche Botschaft.
Das ist klar. Ich habe es verfolgt. Es ist durchaus, ich würde sagen, ein justiziables Vergehen der Unterlassung im Amt. Das ist zu verfolgen mit Sicherheit. Auch bis in die höheren Dienststellen.
Und ich habe jetzt 207 Seiten Haftchronologie fertiggestellt, die dem Anwalt als Grundlage dienen. Also es gibt einen Anwalt, die Finanzierung steht auch. Aber unser Problem ist, dass das Auswärtige Amt eine sogenannte, jetzt muss ich nachschauen, Einschätzungsprärogative hat. Was heißt es? Das heißt, dass für das Gericht das Auswärtige Amt immer Recht hat.
Das ganze Video mit den Vorwürfen von Billy Six an die Bundesregierung gibt es auf dem YouTube-Kanal von Billy Six. Wir blenden den Link oder wir schreiben ihn in die Videobeschreibung unten rein. Ja, wir dürfen gespannt sein, was dann demnächst dabei rauskommt. Billy wird auch wahrscheinlich hier dann demnächst sein Buch vorstellen. Thomas und Robert, vielen Dank, dass ihr in dieser News-Sendung mitgewirkt habt. Ein letztes Wort für diese Woche. Tacheles 20 kommt nächste Woche.
Ja, genau. 20 Mal schon. 20, 40 Verrückt. Wochen sind wir dann schon auf Sendung. Verrückt, ja. Für uns eigentlich total komisch, dass wir uns live gegenüber sitzen. Wir haben uns einmal vorher getroffen, ja, beim Interview im Februar. Und dann haben wir jede Woche telefoniert und auch immer WhatsApp und hin und her. Und dann, wenn man sich gegenseitig wieder sieht, so ganz komisch in 3D. Irgendwie, also. Aber umso besser, dass es, ja, klappt, weil ich habe so Bock drauf, das jedes Mal zu machen. Bei dir muss man auch wirklich nur so einen Anschub geben und dann, dann kommt das raus. Also ich liebe deine Arbeit. Ich bin echt froh, dass du mit an Bord bist. Und das macht sehr viel Spaß, wirklich.
Ja, das kann ich nur zurückgeben. Also ich meine, die Tacheles-Idee war ja, du hast ja gesagt, wir müssen irgendwas machen. Und ich hatte die Idee schon im Hinterkopf, mhm, und habe sie dir dann so ein bisschen untergeschoben.
Subkutan.
Ja, so leicht. Bam. So, und mir macht es auch Spaß. Also das ist, ja, Tacheles macht mir eine riesen Gaudi, muss ich sagen. Das ist einfach. Ne?
Yes. Ja, also vielen Dank dafür. Ja, und liebe Zuschauer, wenn ihr jetzt denkt, oh, leider schon vorbei. Wir haben natürlich noch eine ganz lange, ausführliche Barcode-Sendung gemacht mit genau dieser Besetzung unter dem Stichwort Lithium ist das neue Öl. Auch das gibt es bereits in unserem Novis Plus Bereich. Für diese Woche war es das. Ich melde mich dann nächste Woche aus dem Galileo Park in Lennestadt bei dem Kongress Pioniere der Meere. Danke fürs Zusehen. Unterstützt uns mit einem Novis Plus Abo. Wir sagen Tschüss und bis nächste Woche.